Schönen guten Abend auch von mir. Ich bin der Erste, der die Tonanlage in Aktu ausübt. Fendt ist der Anlass, eine Kabinettausstellung zu Grau bei Fendt. Und Sie ahnen es, Fendt gehört zu den Malern, die sich mit Grau beschäftigt haben. Das Interesse, das er an diesem eigenartigen Tonwert genommen hat, lässt sich in verschiedenen Perspektiven nachzeichnen. Ich nenne Ihnen einige Punkte. Erstens hat Fendt überhaupt Farben thematischen Komplexen zugeordnet. Also es gibt zum Beispiel Grün für einen bestimmten Zusammenhang von Hoffnung und Angst bei ihm. Es gibt Rot-Gelb-Töne, wenn es um Inkarnat, um nacktes Fleisch geht, um Haut. Und Grau begegnet meistens, wenn es um Schädel geht. Es gibt eine ganze Serie von Fendt, und zwar auch über lange Jahre, wo er sich mit Knochen, Ossuarien, mit Schädeln beschäftigt. Und da ist Grau sozusagen die Farbe der Wahl. So dann, zweitens, nutzt Fendt Grau, um ganz bestimmte Konzeptionen zu erproben, sozusagen aus analytischem Interesse, wenn es um die Verteilung von Licht und Schatten geht, wenn es um Massenverteilung geht, aber auch wenn es darum geht, welche Rolle gestische Flüsse spielen, dann überlebt er das durchaus zuerst mal in Bildern, die noch nicht farbig konzipiert sind, sondern quasi nur die Anlage betreffen. Drittens, gibt es bei Fendt eine ausdrückliche Nähe zur skulpturalen Rhetorik. Er interessiert sich für Skulpturen und diese Bilder haben wir extra so gehängt, dass sie fast wirken wie in einem Skulpturenfries. Ja? Etwas starre eine neben der anderen, dieser skulpturale Zug, die Bewegungslosigkeit, die Monumentalität, die Schwere, auch ein Moment des Verharrens. Das ist bei Fendt zu spüren und ich vermute immer, schade, dass Matthias Flügge noch nicht da ist, Fendt und Stötzer, nicht? Die waren im Gespräch und haben wechselseitig Impulse ausgetauscht. Das ist, glaube ich, nicht hoch genug zu veranschlagen. Aber in der Berliner Schule gibt es ohnehin einen skulpturalen Zug. Bei Manfred und Joachim Böttcher, bei Leber, bei Böhme ist das überhaupt nicht zu übersehen. Auch bei Wolfgang Leber habe ich genannt. Viertens, Fendts Umgang mit Farbe geht aus von einem gewissen Interesse am atmosphärischen Kontinuum. Das Meer ist für ihn deshalb so interessant, weil alles, was am Strand stattfindet, Teil eines atmosphärischen Ganzen ist. Für die Farblogik ist das ungeheuer wichtig, dass man nicht Farben zusammensetzt, bis ein Ganzes rauskommt, sondern dass es eine atmosphärische Einheit schon gibt. Ja. Und deshalb denke ich, dass das Grau sehr nahe liegt, wenn man vom Meer her denkt und von dieser atmosphärischen Totalität, die dann einzelne Farbwirkungen sozusagen kommen lässt, nicht aus dem Grau heraus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke vom atmosphärischen Medium der Farbe und vom Strand her. Schließlich, und jetzt wird es sehr lehrhaft, für Fendt wichtig, die Farbe Grau lässt sich geradezu als die Farbe für die moderne Malerei beschreiben. Seit Cézanne ist das so. Cézannes Farbdenken zielt aus verschiedenen Gründen auf die Zwischenräume zwischen den Gegenständen. Ja? Das gilt für Menschen genauso wie für Äpfel und Birnen. Auf einmal ist nicht mehr interessant der Akt am Wasser, sondern was zwischen den Akten als Raum geschieht. Und dass man hier auf Grau kommt, ist vorgeprägt schon bei Velázquez. Wenn Sie in die Gemäldegalerie gehen, auf Velázquez Bildern hat man gesagt, eigentlich malt Velázquez das, was zwischendrin ist. Und das, was zwischendrin ist, das denkt er vom Grau her. Bei Velázquez wird das Licht stofflich. Bei Cézanne bleibt es eigenartig transparent. Und in beiden Fällen, sowohl wenn es stofflich wird, als auch wenn es transparent wird, zeigt es eine Tendenz, eine Eigenbewegung hin zur Farbe. Merleau-Ponty hat mal gesagt, das Grau bei Cézanne ist ein Leuchten aus dem Nirgendwo. Eine ganz bestimmte Vermischung von Licht und Farbe. Der frühe Picasso ab 1900, Sie wissen das, nach Blau und Rosa, geht er in eine Sphäre, wo das Grau sehr wichtig wird, in den frühen kubistischen Bildern, Grünbraun zuerst, dann Grau-Grau. Picasso ist immer wieder auf dieses Grau zurückgekommen und später sind Graumaler zu nennen wie Morandi. Ja, Morandi hat kein Bild gemalt, das nicht grau wäre. Giacometti hat bestimmt kein einziges Gemälde gemalt, das nicht eigentlich nur aus Grau besteht. auch Auerbach in England, von der Pariser Schule her an Ernst Schröder, muss man denken, ein Graumaler. Die Ostberliner Malerei hat da ganz wesentliche Züge her bezogen. In der westlichen Sprachsphäre kann man an Eva Hesse denken, an Gerhard Richter, ganz wesentliche Werkkomplexe, nur rau, grau, an Roman Opalka, an Ellsworth Kelly. In Westberlin würde ich an Eberhard Bachmann denken, ganz wichtig, oder auch an Christian Buchloh. Sie und viele andere richten ihr Interesse auf den verschlossenen Farbraum des Grau. Wenn das sozusagen der historische und strukturelle Hintergrund ist, ist klar, dass man aus verschiedenen Seiten zugreifen kann auf das, was Fendt macht mit Grau. Wir haben die drei Wände zum Anlass genommen, drei Aspekte herauszugreifen und versuchen, plastisch werden zu lassen. Einmal haben wir eine Wand gemacht, wo wirklich Grau in Grau zu sehen ist, eine gewisse Trockenheit zu spüren, ikonografisch scheinend, wenn Fendt Grau in Grau malt, tatsächlich die stehende Einzelfigur im Vordergrund zu stehen. Ja? Also wenn er fünf Mädchen am Strand malt, sind die meistens nicht grau. Aber wenn eine, dann ist sie grau wegen des skulpturalen Charakters. Ja? Bei fünf Figuren machen die irgendwas, bei einer steht sie meistens nur. Die Mehrzahl der Blätter hier lässt sich, glaube ich, als Studien ansprechen. Ich habe das schon erwähnt. Hier geht es um den Aufbau der Figur, um die Faktur, auch um die Frage, wie entlässt Grau, ich werde nochmal darauf zurückkommen, vor allen Dingen Haut, Töne, also es geht auch schon um farbliche Grundentscheidungen. Bei manchen Blättern, vor allen Dingen bei dem, was hier etwas schlecht an der Garderobe hängt, zeigt Fendt auch schon, dass aus Grau ein Silber werden kann. Das heißt, ein Glanzmoment, ein silbernes Licht im Grau sozusagen schläft. Und dieses Moment des Silberglanzes, das haben wir bei der kurzen Wand versucht in den Vordergrund zu stellen. Und bei den beiden hier, damit das nicht so, die kurze ist ja so viel zu kurz, ne? Die beiden gehören noch zur kurzen. Dieses eigenartige Phänomen, dass Grau sozusagen mit Licht sich anreichert und auf einmal sprüht dann das Licht als Farbe hervor. Ne? Das ist das Tolle, was man hier überall sieht, bei dem das überhaupt nicht anders beschreiben. Licht und Farbe werden gleichsam aus dem Grau heraus freigesetzt. Motivisch haben wir es hier, das ist unsere Auswahl gewesen, aber es ist auch keine ganz kontingente Auswahl, zu tun mit einem sehr charakteristischen Motiv bei Fendt, nämlich einer Figur, die man am besten wohl Schreitfigur nennt. Aber bei Fendt ist diese Schreitfigur, kommt doch ruhig ein bisschen näher ran, dann können alle besser sehen, es ist, glaube ich, schöner, sehr eigentümlich, denn wenn man denkt, dass die meisten bei Fendt einfach stehen oder hocken, dann ist das Schreiten schon etwas sehr Energetisches. Ja? Also da kommt ziemlich viel Aktion ins Spiel. Aber diese Aktion wird sofort gebremst. Ja? Es ist sofort, als würde man stehen bleiben im Schreiten. Also losbrechen und erstarren oder losgehen und umkippen, das sind Motive, die eigenartig miteinander verschränkt. Wenn man noch genauer nachdenken würde, würde ich vielleicht zwei Überlegungen zu dieser schreitenden Figur anstrengen. Einmal isoliert Fendt in diesem Motiv etwas, was er sonst mit zwei Figuren auf einem Bild macht, nämlich einer guckt und einer geht. Und bei vielen Schreitfiguren ist es so, dass ein und derselbe guckt und geht. Am deutlichsten ist das eben. Ne? Das ist ein Gucker und ein Geher. Und sonst kennt ihr das, ne? Ein Mann guckt, eine Frau geht. Das ist so eine typische Fendt-Situation. Dieses Motiv, das ergibt sich aus der Logik von Fendt. Das ist nicht irgendwie auch erfunden, sondern das hängt eng zusammen mit dem, was er sonst tut. Das Zweite, was ich merken möchte, offensichtlich interessiert Fendt bei diesen Figuren die Oberflächenparallelität. Die könnten ja auch nach hinten wegschreiten, ja? Oder irgendwie diagonal schreiten. Das machen sie nicht. Sie schreiten, deshalb haben wir das auch so gehängt, ja? Sie schreiten quasi die Bildoberfläche entlang, wie die Ägypter. Ja? Sie schreiten immer die Bildoberfläche entlang und das sieht dann fast so aus, als seien sie wie aufgespannt im Bildrahmen. Bei denen hier ist das ganz deutlich. Und dieses Phänomen der Oberflächenparallelität ist sehr interessant, wenn man überlegt, ob diese skulpturale Erstarrung, die malerische Bewegung, dass es auf einmal anfängt zu glänzen und zu leuchten, und diese planimetrische Logik, dass es flach ist, ja, wenn man das zusammennimmt, dann fällt mir die Tradition der Grisaille-Malerei ein. Das heißt, eine Tradition, in der im 15. Jahrhundert ganz wesentlich der moderne Bildraum erobert wurde, indem man Skulpturen malt, die grau sind und sie in Nischen stellt. Ja? Nicht Leute, die draußen sind. Das haben die Italiener gemacht. Also, aber in Nordeuropa, Jan van Eyck interessiert sich für Figuren, die in einem Schrein stehen. Und das ist für Fendt grau. Ja? Ich glaube, Cézanne hat mal gesagt, das Problem beim Akt ist, wie schaffen wir es, keine Grisaillen zu malen. Ja? Also grau in grau. So. Die dritte Wand, das ist diese, die soll die Frage anstoßen, wie Fendt vom Grau her auf seine genuine, auf seine berühmte Farbigkeit vordringt. Wir haben ja vor allen Dingen eine Serie von Blättern zusammengestellt, die Fendt selber kombiniert hat. Da gibt es so eine kleine Mappe und da ist noch eine kleine Mappe drin und da ist noch eine kleine Mappe drin und da steht dran 12 Arbeiten oder 9 Arbeiten. Also er hat das selber zusammengestellt aus den 90er Jahren und ich glaube, hier geht es schon, oder man kann hier sehen, wie Fendt zu einer extrem starken Farbigkeit kommt, indem er aus dem Grau heraus arbeitet. Dieser Zusammenhang von starker Farbe und Grau, der ist in der Kunstgeschichte schon sehr lange beobachtet worden. Die erste Einsicht und die wichtigste Einsicht ist, wenn man über Grau nachdenkt, dann versteht man, wieso Farbwirkungen im Bild nicht einfach da sind, sondern entstehen. Ja? Und zwar im Bild wie im Auge. Eine ganz wichtige Sache. Meinen Studenten sage ich immer, ihr sollt nicht sagen, das ist rot. Ja? So kann man eine Blume beschreiben, aber kein Bild. Farbwirkungen in Bildern haben einen dynamischen Aspekt, etwas Genetisches, die werden. Und je nachdem, wie man daran teilnimmt, zeigt sich auch etwas anderes. Von Delacroix ist der Ausspruch überliefert, gebt mir einen Haufen Dreck und ich werde euch daraus eine erlesene Farbe zaubern. Ja? Also nicht, dass wir sagen, schönes Blau, sondern wir sollen sehen Dreck und daraus wird Farbe. Ja? Also dieses Erlebnis, Farbe entsteht, jeder Maler kennt das im Grunde, soll für den Betrachter erfahrbar werden. Grau, das grundsätzlich auf zwei Skalen liegt, nämlich auf der Hell-Dunkel-Skala. Nicht? Man kann Grau erzeugen, indem man Schwarz und Weiß mischt. Das ist das, wie wollen wir es nennen, das luminose Grau, das Lichtgrau. Und dann gibt es aber auch das farbige Grau, das koloristische Grau, das aus der, ja, die Lackfabrikanten sagen, wenn man alle Farben mischt, kommt Grau raus. Meine Malerfreunde sagen, meistens stimmt das nicht. Aber wenn man Grün und Rot mischt, und hier seht ihr das ganz deutlich bei diesem Bild, dann gibt es meistens ein farbiges Grau. Und dieses Grau ist tatsächlich so etwas, Klee sagte mal, der Indifferenzpunkt von Farbigkeit. Ich würde sagen, der akute Resonanzraum, der Ursprung, aber auch der Zusammenbruch. Ja, wenn Farbe nicht mehr funktioniert, wird es grau. Also eine ganz heikle Stelle für die Erfahrung von Farbe. Dieser immer mitzuvollziehende Zusammenhang war es, auf den Cézanne zielte, denke ich, als er sagte, wer kein Grau malt, ist kein Maler. Ja? Also am Grau entscheidet sich, ob man überhaupt die Malerei ernst nimmt oder nicht. Ein ganz berühmter Spruch. Vor einigen Jahren hat Sloterdijk ein Buch veröffentlicht, wer noch kein Grau gedacht hat. Es sind nur 7 Seiten über Cézanne. Es lohnt sich nicht, das Buch zu kaufen. Und diese 7 Seiten sind schwach. Also. Das war der erste Gedanke. Grau lässt Farbe entstehen. Und der zweite Gedanke, man kann das Grau auch so nehmen, dass man den Lichtraum und den Farbraum voneinander trennt und sie dann auf neue Weise miteinander zusammenbringt. Und das hat Fendt, glaube ich, überall gemacht. 2 Punkte nenne ich hier und dann bin ich mit meinem analytischen Teil auch schon zu Ende. Einmal hat Fendt, weil er dauernd Akte malt, mit einem Phänomen zu tun, das Goethe ganz furchtbar beschäftigt hat. Goethe sagt, eigentlich ist der menschliche Körper der idealste Organismus. Also ihr kennt diese These, im menschlichen Körper ist sozusagen das Maximum an Schönheit erreicht. Und dann fällt Goethe auf, dass die Körper unserer Verwandten und alles, was in der Natur schön ist, meistens Farbe hat. Also bei den Affen, die haben dann eine blaue Nase oder einen roten Hintern. Also da gehört Farbe dazu. Wenn wir jetzt aber in den Spiegel gucken, müssen wir, und ich stelle mir immer Goethe in Weimar vor, wie er in den Spiegel blickt, feststellen, dass wir bleich sind. Ja. Bleich, und Goethe hat noch schlimmere Worte dafür. Ja. Farblos, gräulich. In der Kunstgeschichte firmiert diese Tatsache, dass das, was am edelsten sein soll, ja, ausgesprochen farblos ist, als Erdfarbe. Guckt mal in Bilder an, es gibt lange Traditionen, wo der Akt gar nicht Hautfarben, sondern Erdfarben aussieht. Und Goethe, wie auch Delacroix, waren der Auffassung, das hat seinen Sinn. Denn nur weil der menschliche Körper so bleich ist, gibt es die Möglichkeit, dass die menschliche Kunst ihn als vollkommen sichtbar macht, indem er diese Oberfläche transparent macht, indem er Farbe als Durchblutung spürbar werden lässt, nicht als etwas, was draufklebt, sondern als etwas, was von innen kommt. Ja? Also Goethe und Delacroix sagen, die Natur kann das nicht so gemeint haben, dass wir nackig und bleich sind, sondern sie meint, die Menschen haben ja Kunst, und damit ist nicht Schminke gemeint, sondern Gemälde, und die Gemälde zeigen, dass durch Licht und Glanz dieser graue Körper zu einer Vollendung gelangt, die in der Natur gar nie da ist. Ja. Zweitens, die Intuition für diesen Zusammenhang von Licht und Farbe aus dem Grau heraus, die für Fendt, glaube ich, nicht unwichtig ist, stammt ebenfalls von Goethe. Goethe hat festgestellt, dass Farbe grundsätzlich dunkel ist, weil er sich vorstellt, wir haben ein weißes Blatt und dann kommt Farbe drauf und alles, was wir drauf machen, verdunkelt das Weiß. Muss man erstmal drauf kommen. Ja? Also ein starker Gedanke. Und es wird noch besser. Also die erste Verdunkelung von Weiß, sagt Goethe, ist Gelb. Ja? Gelb ist die Verdunkelung von Weiß. Jetzt kann man aber Farbe auch begreifen als Aufhellung von Dunkel. Und da sagt er, das ist Blau. Blau ist die erste Aufhellung von Schwarz. Ja? Und dann hat er zwei Primärfarben, Gelb und Blau. Und wenn man die mischt, kommt die dritte, Grün. Die Frage ist, was ist mit Rot? Und Goethe ist der Auffassung, wenn man Gelb intensiviert, das heißt immer dunkler macht, kommt Rot raus. Und das Gleiche gilt auch, wenn man Blau immer heller macht, kommt auch Rot raus. Und diese Bewegung, dass sowohl durch das Mischen der beiden ersten Farben als auch durch ihre Intensivierung etwas entsteht, was ein ganzes Farbspektrum freigibt, das ist tatsächlich vom Grau her nachzuvollziehen. Und zwar so, ich wiederhole mich, dass man sagt, Farbe ist nicht da, sondern sie entsteht. Ja, sie kommt, sie wird. Ich habe an diese Hintergründe appelliert und sie in Erinnerung gerufen, weil sie tatsächlich dazu anregen sollen, Farbe vom Grau her nicht als Faktum wahrzunehmen, sondern als Geschehen. Diese Prozessualität unserer Ausstellung nicht unbedingt hier und da auch, sondern so wahrgenommen werden, dass man zusammenschaut, dass man sich umdreht, dass man sich erinnert und guckt, ist denn das wirklich so, dass in einem Grau schon ein Rot steckt? Wie verhält sich Grau zu Haut? Hat Goethe vielleicht nicht doch einfach nur einen schlechten Tag gehabt, als er meinte, da gibt es einen Zusammenhang? Ich glaube, was bemerklich ist, wenn man dieser Sache nachforscht, ist, sichtbar wird immer etwas. Sichtbar ist nie etwas, und dieses Werden von Sichtbarkeit ist für Fendt wichtig. Grau beschreibt diese Erfahrung einer sich ereignenden Sichtbarkeit, einer Sichtbarkeit, die, weil sie sich ereignet, nicht zu fixieren ist, die deshalb nicht in Besitz zu nehmen ist, die nicht aufzubrauchen ist und die nicht mit dem zusammenfällt, was wir dann im Einzelnen sehen, Frauen oder Strände. Man kann, obwohl das Grau so ungreifbar ist, dennoch von ihm erfüllt sein. Das sagt uns Fendt. Erfüllt sein nämlich von der Sicht, vom Licht, das noch keinem gehört. Dankeschön. Vielen Dank.